Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Logbuch Netzpolitik Nummer 437 vom 31. August 2022. Und ihr hört es schon, es gibt Anlass zur Trauer.
Besonders schlechte Nachrichten. Dieses Jingle spielen wir nur zu besonders schlechten Nachrichten. Und ja, Hans-Christian Ströhle ist gestorben.
Wie alt ist er jetzt geworden?
83.
83. Ja, er war wohl schon längere Zeit krank. Da ist dann verständlicherweise auch nicht so viel drüber geschrieben worden und bekannt geworden.
Ich habe vor mehreren Monaten mit jemandem aus seinem engeren Umfeld gesprochen und er sagte damals, wenn er den nochmal in die Sendung einladen wollt, solltet ihr euch beeilen. Und ich hatte das dann auch auf meiner Liste und dann passieren irgendwann Dinge, die einen zu viel beschäftigen und dann habe ich gedacht, ja, so eilig wird es ja auch nicht sein, das machen wir lieber in Ruhe. Aber immerhin haben wir ihn bei der 100. Sendung zu Gast gehabt, das ist auch schon viele Jahre her, aber da war er noch auch aktiv in der Politik, Bundestagsmitglied und vielleicht ist das eine Gelegenheit, diese LMP 100 nochmal.
Ja, weil da hat man dann auch gemerkt, dass er, was er doch für ein klarer Charakter war. Ich meine, man musste nicht unbedingt immer seiner Meinung sein, aber man konnte sich immer sicher sein, er hatte eine und war auch immer bereit, sie wirklich durchzufechten. Und ja, hat auch die Grünen, das ganze linke Spektrum geprägt, hat die Taz mitgegründet und war auch im Wesentlichen schuld daran, dass die Taz auch überlebt hat, als es ihr mal nicht so gut ging und viele schon drauf und dran waren, die Zeitung von irgendjemand kaufen zu lassen. Da hat er dieses Genossenschaftsmodell durchgekämpft. Ja, und überhaupt ist er halt auch fest verwoben mit der deutschen Geschichte von Anfang an. Das ist halt so das, was man sich so unterm 68er vorstellen kann und war bei den wichtigen Ereignissen der 70er Jahre auch Front and Center, nicht? Als Anwalt vor allem tätig, hat RAF-Terroristen verteidigt und hat auch so eine komplett neue Art und Weise der Verteidigung im Prinzip in Deutschland auch realisiert, indem er einfach auch knallhart nach den Möglichkeiten der Gesetzordnung gegangen ist und ja, ist dann irgendwann vollständig der Politik verfallen, hat für die Grünen das erste direkte Bundestagsmandat geholt und irgendwie auch noch weitere drei Male geholt hier in Berlin-Kreuzberg. Und er war einfach in jeder Hinsicht so ein total präsenter, krasser Typ. So keine Demo, wo er nicht irgendwie mit seinem Fahrrad vorne wegfuhr. Es sei denn, es handelte sich um Querdenker-Demos, sei ja nicht.
Nee, der war also hauptsächlich natürlich bei den also antifaschistischen Demos konntest du dann gerne sehen.
Friedensdemos.
Ja, Frieden. Die, ja, so Berlin-Kreuzberger Prinzipien, ne? Immer schön mit dem roten Schal und mit seinem Fahrrad. Das ist viele Jahre her, ich glaube so 2013 oder so. Ich weiß es nicht genau. Und der hatte jemand den Fehler gemacht, Hans-Christian Ströbel das Fahrrad zu klauen. Eine Woche später hatte der das wieder. Ich glaube, er hat es aber irgendwie auf dem Flohmarkt wiedergefunden oder so. Du kannst ja nicht Ströbel das Fahrrad klauen.
Ja, nee.
Einfach bestimmte Dinge, das geht nicht.
Nee, also hier in Kreuzberg war er echt der heilige Kuh.
Ja.
Und auch respektiert von allen Seiten. Also jetzt nicht nur so eine Ikone der Linken, sondern ich denke auch in der Politik. Ich habe jetzt den Tagesschau-Prozess in Deutschland jetzt gerade nicht so verfolgt, aber kann man in etwa vorstellen, dass sich hier jeder eigentlich genötigt sieht, ihm da nachträglich Respekt zu zollen, weil er hat auch verdient. Und deswegen machen wir das auch.
Ja.
Gleichzeitig ist übrigens Gorbatschow gestorben.
Ja. Das ist auch ein Todesfall, der auf eine Weise sehr symbolisch zu diesem Zeitpunkt ist. Ne?
Ja, allerdings. Ja, Gorbatschow war ja damals echt so Teil des Lebensgefühls. Also ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, als hier so die Mauer fiel und viel los war auf den Straßen. Ich war dann irgendwie ein paar Tage später in Berlin, damals habe ich ja noch in Hannover gewohnt und war dann hier irgendwie so als viel los war. Es war einfach immer krass zu sehen an diesen ganzen Feierlichkeiten und dann, da hing ja viel an Gorbatschow dran. Ne? Also letzten Endes kann man ihm, glaube ich, persönlich eigentlich dafür danken, dass es in Deutschland einfach so friedlich abgelaufen ist. Ne? Weil man, es hätte ja auch anders laufen können. Es hätten auch totale Hardliner am Start sein können, aber er hätte halt niemals so eine Niederschlagung eines, ja, in Anführungsstrichen Aufstands unterstützt und deswegen hat es auch nicht stattgefunden. Ich glaube, nicht, weil er das in dem Moment irgendwie angeordnet hat, sondern weil er einfach durch seinen politischen Weg, so geprägt durch die Begriffe Glasnost und Perestroika, einfach eigentlich die Marschrichtung vorgegeben hat und dann letzten Endes zum Zerfall der DDR ja auch maßgeblich beigetragen hat. Und natürlich auch der Sowjetunion.
Der Sowjetunion, ja.
Ja, das haben sie ihm natürlich dann krumm genommen,
allen voran natürlich
Putin. So ist es nun gekommen, aber er war bis zuletzt mit seiner Stiftung engagiert und hatte irgendwie auch so eine der wenigen Zeitungen inne, die noch in der Lage waren, offene Berichterstattung zu machen. Das dürfte sich jetzt vor ein paar Monaten auch geändert haben. Ja, auch insofern ein weiterer Titan der Zeitgeschichte von uns gegangen. Aber so ist der Lauf der Dinge. Irgendwann müssen auch wir die Segel streichen.
Ja, dann will ich aber auch so gewürdigt werden wie Hans-Christian Ströbele. Der von Julian Reichelt. Julian Reichelt hat sich nochmal überlegt, wie er sich nochmal so richtig, wie er schaffen kann, sich zu unterbieten.
Wirklich?
Und er hat es geschafft. Ja. Er hat getwittert, wer schmuggelt jetzt die Waffen nach Stammheim? Das ist so unten. Das ist so niedrig. Du denkst, also der ist so weit unten, der Mann, ne? Und das fände ich so schön, wenn der sich so eine absolut geschmacklose Selbsterniedrigung, ja, zu meinem Tod von jemandem, so eine erbärmliche Person wie Julian Reichelt, das würde mir nochmal wirklich Genugtuung schaffen. Ja, das würde mir sogar auf den Grabstein drucken lassen. Also was Julian Reichelt nach meinem Tod über mich sagt, schreibt drauf. Was für ein erbärmlicher Typ. Offensichtlich ist er jetzt unter die YouTuber gegangen. Ich meine, bei den Querdenkern ist er ja schon länger. Also von dem kriegen wir auch nochmal irgendwie. Wahrscheinlich kommt von dem als nächstes irgendwie ein veganes Kochbuch oder so. Also der Typ ist, ist der geschmacklos. Ja, da weißt du auch so, weißt du, wenn du dann nämlich so, wenn du, also, sorry, wenn ich da nochmal ganz kurz drauf eingehe, ne, aber bei so einer historischen Person wie Hans-Christian Ströbele, ja, der die Bundesrepublik ab den 60er Jahren geprägt hat, ja, die hat sich also, ne, irgendwie nach ein paar Jahren gefangen, dann wurde da irgendwie nochmal ein halbwegs ordentlicher Staat draus und die Bundesrepublik, in der wir heute leben, die wurde halt komplett von Hans-Christian Ströbele begleitet und in entscheidenden Stellen auch geprägt, ja. Und dann hast du, jetzt muss man natürlich bei Hans-Christian Ströbele sagen, auch der hatte jetzt nicht nur Weggefährten, die sich ihr Leben lang treu geblieben sind, ne, insbesondere wenn die Otto Schily und Horst Mahler anschaust, hat der früher auch schlechten Umgang gehabt, der Hans-Christian Ströbele, ja, aber oder sagen wir Umgang, der sich später als schlecht herausgestellt hat.
Ja.
Aber wenn du dir anschaust, über welche Phasen die Bundesrepublik Deutschland begleitet hat und immer auf der richtigen Seite stand, ja, und dann denkst du dir so, das Haus Springer, die immer auf der falschen Seite standen. Und das ist ja, fand ich sehr spannend oder sehr, sehr, sehr bezeichnend zu sehen, was diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Prinzipientreue, ne? Das konnten die überhaupt nicht haben, die Springer-Leute, bis zum Ende nicht, ey.
So,
finde ich super.
Das haben sie ihm einfach nie verziehen, dass sie es geschafft haben, die Straße, an der auch das Springerhaus ist, irgendwie in Rudi-Dutschke-Straße umzubenennen.
Ich weiß allerdings gar nicht genau, ob der Hans-Christian Ströbele das damals so hervorgetragen hatte. Das war ja, also das, ich weiß, dass es aus der Taz sehr stark geprägt wurde. Da auch damals für unterschrieben natürlich. Aber
naja, es war ein Vorschlag der Taz. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Ströbele da auf die Barrikaden gegangen ist gegen diese Idee.
Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, die, wenn ich das richtig sehe, hat der Springer Verlag seine Geschäftsadresse immer noch an der Axel Springer Straße. Aber die Rudi-Dutschke Straße hat Vorfahrt. Das ist entscheidend an dieser Stelle. Ja, die haben dem nie irgendwas verziehen. Und das ist auch, ja, ich glaube, das hat den auch nach relativ kurzer Zeit irgendwie auch echt nicht mehr interessiert, oder? Also ja, finde ich, also wenn die Leute noch nach deinem Tod über dich geil fanden, dann weißt du, du hast wirklich, wirklich ein prinzipientreues Leben geführt. Und ja, insofern empfinde ich das echt als große Auszeichnung, die ihm da nochmal zuteil wurde. Kommen wir zum Feedback, oder?
Genau. Kommen wir zum Feedback.
Also unsere Telefonbuchsuche. Der erste sachdienliche Hinweis einer Hörerin oder eines Hörers war, dass die Polizei Hamburg auch irgendwie ein altes Telefonbuch von 89 oder 90 gesucht hat. Und hat er auch dem Erdgeist geschrieben. Der Erdgeist hat sich dann auch mit der Polizei Hamburg in Verbindung gesetzt. Hat aber gesagt, sie konnten sich leider gegenseitig nicht helfen, aber bleiben im Kontakt auf der Suche nach diesem Telefonbuch. Also wenn die Cops in Hamburg an das Ding kommen, dann kann der Erdgeist sich freuen, umgekehrt auch. Außerdem schrieb Erdgeist mir noch, er musste etwas schmunzeln, weil ich ja gesagt habe, es gibt eine ERB-Ermittlung. Das ist nicht ERB, sondern die suchen einfach tatsächlich für Erbschaften die Begünstigten. Also tatsächlich Erbermittlung, nicht ERB. Weil ich ja noch gerätselt habe, was denn wohl ERB ist. ERB. RB. Ich habe es ja richtig gesagt, RB. So, und dann haben wir Kommentare zu der letzten Sendung. Relativ viele. Jetzt lädt hier die Seite nicht. Was ist das denn hier, Tim?
Weiß ich nicht.
Und so haben wir über IT und IT-Sicherheit gesprochen. Da habe ich gesagt, ne, aus meiner berufsblinden Perspektive kommt, warum warte mal, hier stimmt ja aber nicht. Mal gucken. Warum kann überhaupt Leuten IT gelehrt werden ohne IT-Sicherheit? Ja, da muss man sich ja auch nicht wundern. Und der kommentierte Dopamin. Linus, als Hagener IT-Security-Student an der Ruhr-Uni Bochum, so fühle ich mich von deiner Ausführung gleich doppelt getroffen. Spaß beiseite. Ich denke, es wäre auch sehr sinnvoll, wenn in allen Studiengängen Ausbildungen mit Programmier- bzw. Softwareentwicklungsanteil auch direkt die korrekte Absicherung entsprechender Implementierung gelehrt würde. Allerdings glaube ich nicht, dass wir bei der heutigen Komplexität des Security-Felds ohne separaten IT-Security-Studiengang auskommen würden. Ohne, dass ein Informatikstudium einfach doppelt so lang wird. Es gibt ja weit ab der Security des Softwareentwicklungsbereichs noch diverse andere Themen, um die sich jemand kümmern muss. Schöne Grüße, Dopamin. Ja, also wichtiger Punkt, weil ich ja, glaube ich, gesagt habe, ja, IT-Sicherheit als Studiengang sollte es einfach nicht mehr geben. Das ist natürlich Unsinn, das soll ja ist nicht richtig. Das muss ja als Forschungszweig und auch als Vertiefungszweig erhalten bleiben. Insofern hat er da recht, dass IT-Sicherheit muss als eigener Bereich bleiben, aber natürlich auch die jeweilige Absicherung eben in den Informatikbereichen direkt mit gelehrt werden.
Das ist so ein bisschen wie Mathematik. Ja, also man kann Mathematik studieren und voll in Mathe aufgehen, aber Mathematik ist halt auch in anderen Wissenschaften durchaus ein wichtiges Mittel.
Ich kann noch rechnen. Ich kann rechnen. Ich kann alles rechnen. Ich finde, die Mathematik sollte abgeschafft werden. Als ja, ich glaube, ungefähr so war mein Kommentar und insofern richtiger Hinweis. Dann beschwerte sich Mechko oder Mechko. Sag mal, Leute, hatte ich gerade ein amtliches Déjà-vu beim Hören der Folge, weil ich diese absurde Geschäftsidee mit den Überflugrechten für Metaversumsgrundstücke schon gehört habe. Stellt sich raus, ihr habt das schon in LMP 433 im Juni erzählt. Sagt das doch bitte dazu, ich hatte kurz an mir gezweifelt. Ja, stimmt. Wir hatten damals, da hatte ich glaube ich schon mal davon gesprochen, dass ich da bei dieser Konferenz war. Und wir haben nur nachgeliefert, dass es das Video gibt. Da habe ich einfach die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Ich finde es interessant, dass du nicht den Eindruck hast, dass wir hier eh seit 10 Jahren das Gleiche erzählen. Umso besser. Ich hab manchmal den Eindruck. So, zum Thema Chatkontrolle hat Docker Rocker noch was kommentiert, den ich, also einen wichtigen Hinweis, wie ich finde. Wir haben ja in der letzten Sendung über den Jungen gesprochen, dessen Vater zur Frühdiagnose per Foto ein Bild von der Verletzung des Kindes an den Arzt geschickt hat oder an die Ärztin. So, dazu sagt Docker Rocker zum Thema Chatkontrolle und dem Fall mit dem Jungen. Es gibt einen wichtigen Aspekt, der nicht aufgeführt wurde. Es haben locker 20 Menschen auf das Genital des Jungen geblickt, ohne Einverständnis oder Wissen der Eltern und vor allem des Jungen. Das finde ich fast noch schlimmer, als dass Nichtsblicker bei Google, Apple und Co. mit AI ziemlichen Blödsinn zusammenschrauben und damit über Menschen urteilen. Wichtiger Punkt. Also muss ich tatsächlich sagen, weil dann wird, also wir haben in anderen Folgen auch über dieses Problem gesprochen, aber hier ist es jetzt nochmal besonders. Da wird also durch diesen AI-Fehler ja auch wirklich diese Privatsphäre aufgelöst oder diese Privatsphäre-Vermutung, in der sich die Menschen befunden haben. Dann hatten wir uns darüber unterhalten, was denn jetzt die ganzen Hey Siri, was machst du eigentlich? Und Alexa, was machst du eigentlich machen? Und habe ich wohl gesagt, dass Apple und Google das kaputt gemacht haben. Da kommentiert aber Simon sehr korrekt, die Namen von Siri und Alexa wurden von Apple und Amazon kaputt gemacht, nicht von Google. Die haben ihren Assistenten ja einfach Google genannt. Es sollte nicht so viele Menschen geben, die so heißen. Eigentlich einfach, ne?
Ja, genau. Matthias schreibt noch dazu, ich frage mich, ob es viele Leute gibt, die Cortana heißen. Das ist ja der Name von Microsofts Sprachassistentin und stammt vom Namen der KI im Spiel Halo. Ist angeblich ein lateinischer Name und bedeutet Schwert, also vielleicht nicht so häufig. Also ich habe noch keine Cortana kennengelernt in meinem Leben. Und
ich frage mich eher, ob es Leute gibt, die Cortana nutzen.
Ja, ich frage mich, ob es nicht Leute gibt, die sozusagen jetzt extra deswegen noch ihre Kinder so nennen und das irgendwie lustig finden.
Du meinst, Zoom und Windows für Workgroups 3.11 nennen ihr Kind Cortana?
Hey iPod, komm mal her. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Es gibt ja auch so diesen Trend, dass irgendwie, wenn irgendwelche Prominente auf einmal in Erscheinung treten, dass dann deren Vornamen auf einmal bevorzugt weitergegeben werden. Da frage ich mich immer, wie durch was für ein Prozess geht ihr eigentlich, wenn ihr eure Kinder benennt? Also was sind denn sozusagen eure Kriterien zur Benennung von Kindern? Also das kann ich echt schwer nachvollziehen. Ich meine, es ist ein schwieriger Prozess, du hattest das ja noch nicht. Es ist schon eine Abwägung. So, ja, ich meine, du kannst natürlich dann anfangen wie Elon Musk und dein Kind irgendwie nach irgendwelchen kryptischen Abkürzungen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. In gewisser Hinsicht, wir haben ja auch noch eine Gesetzgebung, du kannst ja nicht irgendeinen beliebigen Namen nehmen, sondern der Name muss ja schon in irgendeiner Form als Name akzeptiert sein. Ne? Das weiß ich genau, wie das formuliert ist, aber so ist das. Kannst du jetzt nicht irgendwie dein Kind Google-Schreiber nennen oder sowas. So, und in gewisser Hinsicht ist das ja auch verständlich, weil so ein Name muss ja auch Akzeptanz finden. Dann muss er natürlich auch als Name funktionieren. Also er muss irgendwie sich gut rufen und im Idealfall auch gut schreien lassen. Und insofern, ne? Und dann möchtest du natürlich dann schon aber auch verhindern, also zumindest ich würde das gerne verhindern wollen, oder wollte das verhindern, also dass man schon so einen Namen nimmt, der eher nicht so häufig ist, dass nicht irgendwie jede dritte Person in deiner Klasse später genauso heißt. Ja, Viele Grüße an alle Leas und Lenas da draußen. Und trotzdem aber irgendwie auch noch eben diesen Akzeptanzfaktor hat. So, naja, da muss jeder selber abwägen. Aber ich glaube, die Namen von irgendwelchen Digitalassistenten, die sind jetzt erstmal außen vor. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren nicht sehr viele neue Alexas erleben. Und wenn, dann frage ich mich wirklich, wie weit Deutschland eigentlich in der Digitalisierung gekommen ist. Aber das frage ich mich ja eh.
So, dann haben wir uns nochmal mit Neub und den Cookie-Bannern in der letzten Sendung auseinandergesetzt. Und da habe ich ja ein bisschen durch Unkenntnis geglänzt, da bin ich durch Unkenntnis aufgefallen mit diesen Unternehmen wie UserCentrics und CookieBot, die diese Einwilligungsbanner machen. Na, also kleine Erinnerung, geht auf die Webseite, kommt der Cookie-Banner. Cookie-Banner hat dann Dark-Pattern, damit du auf jeden Fall doch die Cookies annimmst. Und hier jetzt ein bisschen Hintergrund von Azimut, sage ich jetzt mal, um nicht vielleicht die einfache, ich denke mal, Azimut. So, bisschen Hintergrund zu Neub und Cookie-Bannern. Unternehmen und Produkte wie UserCentrics und CookieBot existieren, weil den Macherinnen von modernen Webseiten heutzutage oft selbst nicht klar ist, was für Cookies ihre Webseite setzt. Für die meisten ist die Seite ja eher Mittel zum Zweck. Portfolio für Designer, virtuelle Ladenfläche für die Laserschwertfachhändlerin und so weiter. Diese Leute wollen und können sich oft nicht tief genug mit der Materie auseinandersetzen, um die Cookies auf ihrer Seite zu managen. Das liegt vor allem daran, dass ihnen von allerhand Plugins und Einbettungen, die schöne Features von ihrer Seite erlauben, Werbung, YouTube-Videos etc., Cookies unwissentlich untergejubelt werden. Da ist denn so ein Cookie-Verwaltungsdienst ganz praktisch, denn durch ihn muss man die Seite nicht verstehen. Das Ding findet die Cookies, die deine Seite setzen will, und stoppt diesen Vorgang, bis der Zulassen-Button gedrückt wurde. Allerdings besteht laut den Leuten hinter CookieBot ein Wettrüsten zwischen den Cookie-Herstellern, Cookie-Setzern, ja, und den Cookie-Verwaltungsdiensten, bei dem die Cookie-Produzenten gezielt versuchen, vom Cookie-Verwaltungsdienst nicht erkannt zu werden und so unblockbar zu sein. Okay. Kleine Anekdote am Rande. Ein zentrales Marketing-Argument von CookieBot ist ihr außergewöhnlich starkes Cookie-Findeprotokoll. Sie behaupten, 60% mehr Cookies zu finden als ihre Konkurrenz. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es liegt zumindest nahe, dass andere Cookie-Verwaltungssysteme gar nicht in der Lage sind, alle Cookies abzulehnen. Selbst wenn man den richtigen Button findet und klickt. Auf Logbuch Netzpolitik findet CookieBot 2 Cookies. Ja.
Und? Die wir nicht zum Tracking benutzen. Ich kann euch beruhigen.
Die sind ja von uns. Also darf man auch keine eigenen Cookies setzen?
Es geht darum, dass du irgendwas trackst damit. Ja, wir tracken damit nur, ob wir diesen unseren tollen Battle-Banner
ob ihr schon gespendet habt. Wir gucken nur, ob ich schon... Nein, also...
Der Cookie loggt sich nämlich dann auf euer Bankkonto ein und guckt, ob da ein Dauerauftrag eingerichtet ist.
Der Cookie, der trickt uns. So, ich guck jetzt mal, was haben wir hier?
Der kommt dann nachts in euer Bett gekrabbelt.
Ja, den werdet ihr nicht mehr los. Das ist ein ewiger Cookie.
Liebe ich unsere Stimmen
im Ohr. Der setzt sich in eurem BIOS. Ich guck mal gerade ganz kurz. Ich sehe hier gar keine Cookies. Aber wahrscheinlich wegen meiner Cookie-Blocker, ne? Das
kann gut sein.
Das ist gar nicht so einfach mit Cookies.
Also lässt sich blocken, alles kein Problem.
So, also die Hersteller. Also zu den Dark Patterns. Es ist wohl so, dass das Verwenden oder Nicht-Verwenden von Cookies in einem Webshop ernsthafte Auswirkungen auf das Geschäft hat. Einfach weil die Hälfte der Cookies, die Seite inklusive Werbung, auf die spezielle Userin abgestimmt wird und dadurch eine Kaufentscheidung wahrscheinlicher wird. Es gilt also, je geringer die Ablehnungsrate, desto mehr Geld kommt rein. Die Hersteller von Cookie-Verwaltungsdiensten könnten ohne große Probleme ihre Banner so konfigurieren, dass man damit keine Dark Patterns kreieren kann. Tun sie aber nicht, weil viele Webseitenbetreiberinnen ihre Wahl eines Cookie-Verwaltungsdienstes davon abhängig machen, wer die geringste Ablehnungsrate ermöglicht. Klar, diese Kundenschaft wollen sich die Cookie-Verwaltungsdienste nicht verkraulen und so schlagen sie ins andere Extrem um. UserCentrics blockt beispielsweise dafür, wie man die Opt-in-Rate weiter erhöhen kann. Blockt mit 2G, also die bloggen darüber.
Ja.
Indem man ein einmal abgelehntes Cookie-Banner einfach nochmal zeigt. Sobald eine Userin in einer Situation ist, in der die Wahrscheinlichkeit für ein Opt-in besonders hoch ist. Zum Beispiel bei einem Sale wie am Black Friday. In dem Blog versucht UserCentrics den Eindruck zu erwecken, man müsste halt genau zu dem Zeitpunkt das Banner zeigen, an dem das Vertrauen der Userinnen am größten sei. So richtig. Über die Strategie, den Zeitpunkt zu treffen, an dem es die Userinnen am eiligsten haben, wird kein Wort verloren. Dabei kann ich mir nicht erklären, warum Userinnen am Black Friday besonders vertrauensvoll sein sollten, dass sie es eilig haben, aber schon eher. Okay, da hat er dann noch den Blogpost. Ich denke, das war relativ interessantes Hintergrundwissen, deswegen wollte ich das mal an dieser Stelle auch in Gänze benennen, dass natürlich Cookies in diesem Beispiel Online-Shop vielleicht tatsächlich jemandem was bringen. An vielen anderen Stellen habe ich nicht den Eindruck, dass das wirklich großartig was bringt.
Ja, ich meine, dass sie alle diese Dienste benutzen, ist natürlich auch insofern sinnvoll oder nachvollziehbar, als dass du natürlich einerseits es mit einer permanent wechselnden und ohnehin nicht einfach zu verstehenden Gesetzeslage zu tun hast. Du musst halt in irgendeiner Form da auch mithalten können, dass du den Regelungen entsprichst. Und
ja.
Was natürlich auch noch mit einschlägt, was sich auch erst nur sehr langsam bewegt, aber wo schon einiges an Bewegung reingekommen ist, dass du natürlich dann auch so Sachen wie Accessibility auf der einen Seite, aber eben auch Lokalisierung, also dass du eben dann auch englische Webseite, deutscher User kommt an, also kommt IP-Adresse aus Deutschland, willst du dann in Deutsch anzeigen, aber spricht vielleicht doch Englisch, also in irgendeiner Form auch solche Sachen zu berücksichtigen. Das habe ich jetzt bei diesen Cookie-Bannern noch nicht so viel gesehen, aber hier und da schon. Und das sind natürlich alles so Punkte, wo ich gut nachvollziehen kann, warum man jetzt solche Dienste nutzt. Ich habe da ja auch nur irgend so ein Plugin irgendwie mal reingeschmissen für sowas.
Aber ich finde es schon lustig, dass so die Website hat so viele Cookies, dass keine Sau mehr versteht, wie viele das sind. Da du aber Consent brauchst, machen wir dir ein Plugin, was den Consent abwartet, aber wir optimieren das darauf, dass du den dann doch wieder kriegst. Ne? Das ist halt schon schön.
Ja, ja. Und es ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn du jetzt irgendwie einen Browser hast, der dann irgendwie auch mal so Cookies schneller wegschmeißt, so, und dann wirst du auch schneller gefragt. Und ohnehin habe ich auch so den Eindruck, man wird einfach permanent immer wieder gefragt. Gibt es ein paar Webseiten, die kommen überhaupt nicht klar, so welche Flugbuchungswebseiten, ja, so wirklich bei jedem Reload und so. Bist du sicher, das sind die vielleicht doch, die Cookies? Ah, das nervt einfach alles total.
Boah, ich habe vorletzte Woche Flüge gebucht, ne? Und da haben die, boah, waren das Hunde, ne? Da habe ich, die Flüge waren schon teuer. Und dann habe ich die irgendwie, habe ich da von den teuersten die am wenigsten teuren gesucht. Und gedacht, okay, den buche ich jetzt. Und dann hat er so im allerletzten Moment gesagt, okay, jetzt buchen, war auch für mehrere Personen, ne? Jetzt buchen. Und dann hat er so, ey, übrigens.
Der Preis hat sich geändert.
Der Preis hat sich geändert, der kostet jetzt 1500. Drück mal hier auf okay. Und dann, boah, das.
Geil.
Da habe ich mich dann für eine andere Airline entschieden. Postident hatten wir noch was zu.
Postident oder Videoident?
Ich glaube in dem also Video Postident. Eigentlich Personalausweis generell, das ist ein längerer Thread, auf den du da eine Diskussion entfaltet hast. Ich habe das mal verlinkt. Das war der Kommentar von Ilmbus ist das wahrscheinlich, ne? Ist das ein großes L und ein kleines L und ein großes I? Nee, kann halt nicht sein. Ilmbus, ein großes I und ein kleines L ist das.
Tja. Gute Frage.
Das ist der Link.
Ilmbus.
Ilmbus, ne? Oder Zweimbus.
Zwei Imbus.
Zwei Imbus. Ein Imbus. Nein, das ist ein Imbus. Ist doch klar, steht doch da. Sorry, das ist eigentlich gemeint. Ich gucke jetzt, ich guck nochmal in der E-Mail-Adresse, was das ist.
Musst du einfach kapitalisieren an den Texten. Kann man das sehen. Oder einen anderen Font nehmen. Das
ist jemand aus dem Chaos Computer Club Aachen. Eine Person aus dem Chaos Computer Club Aachen.
Auf jeden Fall gibt es den berechtigten Hinweis, und das bezieht sich jetzt nicht auf primär auf Postident, sondern generell auf diese ganzen Video-Ident-Sachen, weil wir ja auch gesagt haben, ja, hier Personalausweis, alles total spitze, gibt's doch alles schon, warum benutzt ihr denn das nicht, was wollt ihr denn eigentlich hier mit eurem komischen Video-Ident? Und was wir dabei natürlich vergessen haben zu erwähnen, ist die Tatsache, dass ein Personalausweis halt für deutsche Staatsbürger ist. Und es leben ja auch...
Ich dachte für Personal.
Ja, für das Personal der Bundesrepublik Deutschland sozusagen.
GmbH.
GmbH. Der Angestelltenausweis. Mitarbeiterausweis.
Also, denk mal drüber nach.
Da haben wir eine ganz heißen Sache auf der Spur. Ja, und damals, als ich noch kein bundesdeutscher Staatsbürger war, hatte ich dieses Problem mehrfach, dass du einfach immer wieder in diese Erwartungshaltung reingerannt bist, so mit, ja, zeig doch einfach deinen Personalausweis, alles super. Und es ist interessant, wie sehr ich das schon verdrängt habe, dass ich das nicht selber aufgebracht habe letztes Mal. Wo man sich dann so mit Reisepass und Einwohnermeldenachweisen ausgedruckt auf Papier in irgendeiner Form autorisieren muss, wenn es gerade mal auch wichtig ist, deine Adresse nachzuweisen und nicht nur, dass du irgendwie lebst oder wann du geboren bist oder so. Ne? Ja, und das ist natürlich dann auch für solche Online-Identifikationsprozesse bei Behörden durchaus ein Problem. Wenn man halt jetzt sagt, so, wieso, kann man doch auch alles super elektronisch machen. Die Dinge sollten ja jetzt auch nicht nur für deutsche Staatsbürger einfacher werden, sondern im Prinzip ja für alle Leute, die hier zumindest wohnen. Und ja, gut, daraus könnte man schnell mal ableiten, dass man doch vielleicht mal drüber nachdenkt, entweder den Personalausweis nicht nur für deutsche Bürger auszugeben, weil es ja kein Nachweis der Staatsbürgerschaft, sondern es ist ein Personalausweis, also ein Identifikationsdokument, kann sich ja auch identifizieren lassen, wenn man nicht Deutscher ist, zumindest ist das ja möglich. Ich meine, wenn man hier einen Aufenthaltstitel bekommen kann, dann muss man ja auch in irgendeiner Form identifiziert werden können. Ne? Oder man schafft halt eine technisch identisch funktionierende Karte, die nicht der Personalausweis ist, sondern was auch immer, die denselben Zweck erfüllt.
Übrigens, Limbus. Das ist ein kleines L und ein großes I.
Okay, so rum. Naja.
Ja, sieht in unserem Font halt ein bisschen komisch aus. Ich habe jetzt hier mal einen ernstzunehmenden Font genommen, da kann man ganz klar erkennen,
dass es so ist.
Limbus.
Naja, aber jetzt.
Kann man sich übrigens als Künstlernamen auch in einen Personalausweis eintragen lassen.
Welche Schreibweise jetzt? Zweibus oder Ilbus?
Weiß nicht, kommt drauf an, was schon vergeben ist.
Mal erstmal gucken, welche Domain noch frei ist.
Also ich hatte in Amerika auch einen amerikanischen Ausweis, aber keine Staatsbürgerschaft.
Ah ja, guck an. Sowas meinst
du. Und einen amerikanischen Führerschein hatte ich auch.
Und ich meine,
das ist ja, also der
man könnte das ja auch dann gleich auf die europäische Ebene heben und sagen, man könnte ja mal eine europäische einheitliche Identifikationskarte schaffen, die überall funktioniert, sodass ich mir auch auf einem Online-Dienst in Spanien zum Beispiel melden kann. Als ich ein halbes Jahr in Spanien gelebt habe, war auch das Problem, dass man da klassischerweise sich mit seiner Steuer-ID überall irgendwie meldet. Ja, also wenn du da irgendwie wohnen willst und Dinge tun willst, dann ist es oft erforderlich, diese NIE anzugeben. Und das ist so total Usus da. Die musst du dann auch erstmal kriegen, die musst du dann beantragen, ja, ich werde da eine längere Zeit sein und ich brauche irgendwie so eine Nummer und so, ne? Dann kriegst du sowas. Und auch das wäre ja eigentlich viel einfacher, wenn man entweder den Personalausweis europaweit benutzen kann oder eben so einen europäischen Identifikationsnachweis bekommen könnte, sodass man eben innerhalb der EU, zumindest alles, was so behördliche Sachen betrifft, ne? Also gerade so wie anmelden für ich wohne da jetzt mal und keine Ahnung, habe Anspruch auf was auch immer, dass man dann, oder eben so bei solchen Online-Buchungen, wo dann eben ne, in irgendeiner Form ein Identifikationsnachweis, ein zuverlässiger gefordert wird, dass man dann eben so eine Karte nehmen kann. Da müsste es eigentlich hinlaufen. Und von daher sind diese ganzen nationalen Lösungen in diesem Bereich irgendwie ohnehin schwierig.
Ja, geil. Jetzt schickst du die ganzen Idioten mit ihrer ID-Wallet und ihrer Blockchain auf EU-Ebene. Danke, Tim. Nee, super. Geschäftsbetrieb für Logbuch Netzpolitik für die nächsten 6 Jahre gesichert. Nee, prima. Danke. Hauptsache, keine Cookies. Ja.
Entschuldigen Sie, Herr Staatsanwalt, ich bin falsch verstanden worden.
Also Tim will eine einheitliche, du willst einen Bürgerausweis.
Ja, so, also wie man den nennt, ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, aber die Möglichkeit, sich über irgendeine EU-Behörde nachweisen zu lassen, ich bin X und meine Staatsangehörigkeit ist Y und mein Wohnort ist Z und dann funktioniert das einfach mal überall in der EU, fände ich schon mal einen Schritt nach vorne.
Ich habe gedacht, Europass könnte man das nennen. Die Domain gibt es auch schon.
Ah, guck an. Waren wir wieder zu langsam.
Okay, kommen wir mal zu den neuen Themen.
Ja. Wie neu sind
oder?
Die denn?
Ja. Na, aus dem Internet. So, und der, Matsch war der IT- oder Sicherheitschef bei Twitter. Matsch ist ein relativ bekannter Hacker, habe ihn mal auch auf dem Kongress kennengelernt, ich weiß gar nicht, wann er sind, also Hintergründe so Cult of the Dead Cow und solche Geschichten, also ganz, ganz alter Hacker-Hochadel in den USA. Mhm. Der war dann auch so wie die meisten US-Amerikaner, die im Informationssicherheitsbereich waren, natürlich dann auch hier in der Defense gearbeitet hat, die ja in den letzten Jahren in den USA eher so Offense war, in den letzten 2, 3 Jahrzehnten. Und dann ist er offenbar bei Twitter, ich glaube ungefähr vor etwas über einem Jahr, dann da als Security-Chef eingestellt worden. Und der hat jetzt der ist jetzt Whistleblower beschwert sich bei den Aufsichtsbehörden über Twitter als Unternehmen mit katastrophaler Sicherheitskultur. Das Erste, was mir da auffällt, ist so, ich meine, wenn du der Sicherheitschef bist, dann bist du doch dafür verantwortlich. Also, ne, also dafür wurde es ja wahrscheinlich eingestellt, das zu ändern. Aber offen, der ist da irgendwie wohl vor einigen Monaten unter unklaren Umständen gegangen und wahrscheinlich, weil er sich beschwert hat. Also im Zweifelsfall muss man jetzt hier sagen, die Geschichte ist so ein bisschen, klingt so nach einem, wie nennt man das, Bad Lever. Aber ich würde mal sagen, dass Matsch einfach bessere Credentials hat als Twitter. Insofern muss man dann, also sag ich mal, würde man schon eher ihm hier glauben. Ne? Und
was war das für ein Begriff gerade? Bad Lever?
Bad Lever? Jemand, der das Unternehmen oder die Organisation in schlechter Stimmung verlässt.
Ah, Lever im Sinne von Erbe. Hat es verlassen, lief, okay.
Mhm. Ja, okay. Genau, der ist gefeuert worden.
Ja, ja.
Also, das sind in der IT-Security immer auch so Szenarien, also Bad Lever. Bad Lever ist eher so ein Prozess, den hast du als Unternehmen, sieht man auch zum Beispiel in so US-Firmen gerne mal, die haben alle so einen Bad Lever-Prozess, ne? Der funktioniert nämlich so, dass du beim Chef ins Büro gerufen wirst und dann steht schon dein Pappkarton auf dem Schreibtisch und dann kannst du alles reintun und dann zeigen dir zwei freundliche Herren den Weg nach draußen, ne? Und nehmen den Schlüssel ab. Das ist dann so der Bad Lever-Prozess, ja. Der Good Lever kriegt noch ein Bier und Kuchen am Freitagnachmittag oder sowas, ne? Der Bad Lever nicht. Und dann gibt es ja noch den Disgruntled Employee. Das ist dann jemand, der mit seiner Kündigung oder die mit ihrer Kündigung so schlecht klarkommt, dass sie nach das Unternehmen noch irgendwie kaputt machen. gab's einen großen Fall hier in Deutschland vor einigen Jahren bei so einem Rechenzentrumsanbieter. Der Fall war auch in den Medien. Haben sie einen Admin gekantet und nicht zugesehen, dass sie dem mal an den entscheidenden Stellen die Root-Passwörter wegnehmen. Und der hat dann gesagt, ach, boah, ich lösche die Scheiße einfach. Und das hat längere, zu größeren Ausfällen geführt. Lange Rede, kurzer Sinn. Matsch beschwert sich also jetzt über die mangelnde Sicherheitskultur bei Twitter und wirft dem sozialen Netzwerk vor, wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum vor Sicherheit und Datenschutz der Nutzer zu stellen. Damit hat er sich an die SEC, also die Börsenaufsicht, und an die Handelsbehörde, die FTC, gemeldet und ans Justizministerium. Und hat dann also von internen Grabenkämpfen gesprochen, chaotische Managementstrukturen und eine Sicherheitskultur, die weder den Auflagen der Behörden noch dem Schutzbedürfnis der 230 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzer gerecht wird. Immer die FTC hat Twitter aber 2010 wegen Datenschutzverstößen Auflagen gegeben oder beziehungsweise eine verschärfte Aufsicht, und da könnte eben Twitter auch dann verstoßen haben. Es gibt immer mal wieder weitreichende Hacks bei Twitter, ja, Promi-Accounts, und Mutch sagt zum Beispiel, also normale User-Accounts mal ganz außen vor, aber wir haben ja auch irgendwie Elon Musk und Joe Biden wurden auch schon mal übernommen und haben für Bitcoin geworben und solche Sachen. Gleichzeitig sagt er an den Verwaltungsrat werden diese Sachen nicht berichtet. Er hätte das mal intern zur Sprache gebracht und wäre da dann eben entlassen worden. Und kommt zu dem Fazit, Twitter handelt im Bereich der Informationssicherheit grob fahrlässig. Die Hälfte aller Vollzeitmitarbeiter hatte Zugang zu Produktivsystemen und Daten. Und dabei sei die Zahl dieser Leute, die Hälfte der Vollzeitmitarbeiter, und die Zahl sei im Laufe des Jahres von 5.900 auf 7.700 gewachsen. Damit hatten 2021 immer mehr Personen Zugriff auf sicherheitssensible Bereiche. Die Server haben veraltete Kernel. Da frage ich mich so, ja, gut, das kommt schon mal vor. Aber die Entwickler arbeiten am Live-System mit echten Kundendaten, haben keine Test- und keine Staging-Umgebung. Das ist natürlich durchaus ein großes Risiko, dass eben auch ehemalige Mitarbeiter sie abgreifen. Er sagt, bei Twitter werden wöchentlich 30 Leute entlassen. Und ja, es werden 500.000 Server, und auf 60% davon laufen Betriebssysteme mit veralteten Kerneln, die teilweise end of life sind. Ja, auch die Software auf den Mitarbeiterrechner sei teilweise nicht mehr mit Updates versorgt. Ja, also relativ schlechte Nachricht oder relativ schlechte Nachrichten aus gutem, gut beleumundetem Mund. Fragt sich natürlich trotzdem, warum macht er da jetzt den Mund auf? Also ich finde es irgendwie erstaunlich. Also in meiner Wahrnehmung ist es vielleicht jetzt eine Rache dafür, dass er diese Missstände beheben wollte und dafür gefeuert wurde. Aber es passt natürlich Elon Musk auf jeden Fall gut in den Kram, oder?
Elon Musk. Du meinst, um weitere Argumente zu liefern, warum man Twitter niemals hätte kaufen dürfen.
Nicht kauft.
Naja, weiß ich nicht, ob das relevant ist, weil ich glaube, darum ging es ja nie. Aber keine Ahnung, was seine Motivation ist. Also weiß ja immer nicht, was da hinter den Kulissen irgendwie abspielt, was das jetzt für Persönlichkeiten sind und wer sich da an wem abarbeiten muss. Aber wenn seine Aussagen stimmen, dann ist das an sich ja schon problematisch. Also was war das? 50% der Mitarbeiter haben Zugriff auf sicherheitsrelevante Daten?
Ja, wenn alle Entwickler irgendwie am Live-System arbeiten, geht das ganz schnell, ne?
Naja gut, ich meine, definiere sicherheitsrelevante Daten, so. Das kann auch alles Mögliche sein, ne? Naja, gut, kann man jetzt erstmal nur so hinnehmen aus meiner Perspektive.
Es ist halt so ein bisschen überraschend, dass, also sowas machst du halt nicht, ne? Also es ist ja, ich bin ja eben auch in der Informationssicherheitsbranche tätig. Und eigentlich kannst du sowas halt einmal machen, ne? Weil danach wird jetzt, also dein Ruf leidet ja darunter, Ja, wenn du jetzt sagst hier, das sind aber katastrophale Zustände bei diesem Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit, dann denkt sich halt jeder Nächste, ja, sollen wir uns den Matsch als Sicherheitschef holen? Der kommt nachher raus und sagt, das ist alles Kacke. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich vermute, dass es da irgendeinen anderen Hintergrund gibt. Vielleicht haben die irgendeine Klage gegen den, dass sie ihm das jetzt in die Schuhe schieben wollen oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ohne irgendwelchen wirklichen Druck eine solche öffentliche Äußerung tätigt, ausführlich gegenüber halt der FTC und so weiter, dass er, also irgendwie macht keinen Sinn. Also irgendeinen Anlass wird er dafür gehabt haben und der Anlass ist unklar und ich denke, er wird dann noch rauskommen. Wahrscheinlich wird es ein guter Anlass sein, dass sie ihn irgendwie versucht haben, unter Druck zu setzen oder weiß der Geier. Oder halt einfach geiles Angebot von Elon Musk. Glaube ich aber nicht.
Guck mal, wo er als nächstes arbeitet.
So, wir haben jetzt eine Digitalstrategie, Tim.
Habe ich auch gehört.
Die haben wir schon länger. Ich muss echt sagen, das tut mir auch wirklich leid. Die liegt in mehreren Versionen seit Monaten auf meinem Desktop. Und immer wenn ich das so angeguckt habe, habe ich so irgendwie wirklich nach kürzester Zeit lief mir so Blut aus den Augen. Und weil ich das einfach, tut mir auch leid, ne? Aber ich kann das gar nicht mehr lesen.
Trotz der ganzen SMS, die du gekriegt hast. Ey, Linus, lies doch jetzt mal endlich dein Olaf. Sag mal was dazu.
Nee, sowas kriege ich auf anderem Wege.
Ja? Per Post, per Fax.
Ja. Das ist Twitter. Nee. Aber also, was haben wir? Wir haben drei Themenfelder. Wir kriegen jetzt eine vernetzte Gesellschaft, eine innovative Wirtschaft und digitalen Staat. In der vernetzten Gesellschaft kriegen wir digitale Infrastruktur, Bildung in allen Lebensphasen, Gesundheit und Pflege, Mobilität bauen, digitale Zivilgesellschaft, Kultur und Medien, Teilhabe und Barrierefreiheit, das wird alles digital, ja. Die digitale Zivilgesellschaft wird gestärkt durch Initiativen und Projekte für digitale Souveränität. Na, da sind wir natürlich jetzt hier, da sind wir natürlich hier im Sovereign Tech Fund in diesem Bereich, ja. Ist ja auch alles nicht schlecht, ja, das ist auch, also, das ist ja schön. Wir kriegen digitale Infrastruktur. Bis 2010 haben wir überall 50 Mbit. Also.
Bis wann?
Bis wann kriegen wir 50 Mbit? Ich guck mal kurz. Das war der Merkels Versprechen.
Ich glaube mehrere. Ja, das ist so der Karotte.
2018, bis 2018.
Ah, die Karotte am Stick ist das.
Bis 20. Ja. 2018 kriegen wir alle 50 Mbit. Ich konnte das Ding nicht lesen und ich kann es auch jetzt nicht lesen, aber jetzt ist es wenigstens etwas ansprechender aufbereitet und ich möchte jetzt, also das Problem mit so einer Strategie ist ja, schafft man das jetzt, die mit Leben zu füllen? Wir kriegen zum Beispiel digitale Polizei. Stellen Sie fest, jeder Streifenwagen hat ein Blaulicht. Korrekt. Ist korrekt. Doch nicht jeder Polizeicomputer hat die gleich gute Software. Ich würde sagen, die Rechenpower von einem Blaulicht hat jeder Polizeicomputer. Locker. Bund und Länder verpassen den Polizeien ein Update und heben ihre digitalen Möglichkeiten auf einen gemeinsamen Stand. Die wollen dann irgendwie die IT harmonisieren und ein Datenhaus bauen. Und dann kriegen sie eine vereinheitlichte Sachbearbeitung bis 2025. Das sind 3 Jahren.
Das haben wir alles schon mal gehört. Ich meine, es ist immer wieder dasselbe. Ich meine, Anke Dumscheid-Berg hat sich auf Twitter auch schon ausführlich in so einem Thread geäußert, was sie so meint. Und sie ist, sagen wir mal, underwhelmed. So. Weil einfach dem ganzen Papier so Gemeinwohlorientierung fehlt, keinerlei Vision für ein Open Government, ja, schon gar nicht ein digitales, geäußert wird, kein Transparenzgesetz ist und auch keine klaren Budgets ausgelobt werden in dem Rahmen, so was jetzt eigentlich sowas ist jetzt, wenn so ein Sovereign Tech Fund loslegen möchte, ja, gibt es da Kohle für, ist alles noch unklar. Und vor allem, das halt irgendwie ist.
Nee, aber der Sovereign Tech Fund, übrigens muss ich tatsächlich sagen, also dass die Kohle kriegen, das scheint mir schon ziemlich klar zu sein. Ich habe die jetzt mehrmals an verschiedenen Stellen nochmal mit zum Beispiel Adriana und Fiona auch gesprochen, die sind da jetzt zugange. Also das ist, glaube ich, das wird schon ganz gut aufgegleist. Und die, zum Glück nehmen die ihre Arbeit ja auch ernst. Also da kann schon was kommen, ja.
Gut, mag sein, dass da was kommt, nur ist wohl irgendwie unklar, in welchem Maße und wie langfristig. Ich gebe jetzt auch nur ihre Kritik wieder, weil ich habe das jetzt genauso wenig gelesen wie du. Aber sie moniert halt, dass im Prinzip halt einfach genau dieselben Dinge jetzt sozusagen als Ziel ausgegeben werden, die wir bisher schon haben und die wir bisher schon nicht bekommen haben. Ne? So schnelles Internet, Funklöcher weg, so Digitalisierung des Gesundheitsbereichs, digitale Verwaltung. Ja klar, das steht da jetzt drin, aber ich meine, wer glaubt denn das noch, dass da jetzt irgendwas wirklich vorangeht? Ne? Und im Sicherheitsbereich, gut, es gibt so Sachen wie, dass die Haftung für Sicherheitslücken durchaus kommt, aber halt viele andere Sachen eben auch nicht.
Ja, die andere Sache ist, ich meine, sollen sie es nicht reinschreiben? Dann würde ich es nicht sagen.
Nur darüber hinaus sozusagen, ja. Also das ist, man verspricht und bekämpft immer noch das, was sozusagen schon seit Jahren versprochen und bekämpft wird. Und die anderen ziehen ja einfach auch um uns herum einfach weiter. Also ich meine, es ist ja einfach, mittlerweile macht man sich ja schon lächerlich international. Da zeigen ja alle mit dem Finger auf uns. Also wo ist die okay. Glasfaserstrategie? Ja, wo ist das Ziel so, ja, jetzt machen wir aber hier mal wirklich mal so richtig mal ernst. So, der Staat verbuddelt jetzt mal das Glas.
Vernetzte Gesellschaft, digitale Infrastruktur. So, hier gucken wir. Bis 2025. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bis 2025, also in 3 Jahren, ja, wird die Genehmigung für neue Glasfaser- und Mobilfunkstandorte schneller und digital laufen.
Die läuft nicht digital.
Ja, es ist auch schön, dass wir das in 3 Jahren schneller machen. So. Könnten wir vielleicht jetzt schneller machen? Die Hälfte der Haushalte und Unternehmen wird mit Glasfaseranschlüssen versorgt sein. Um schneller zu sein, werden Firmen die Glasfaser häufiger nicht ganz so tief im Boden verlegen oder sogar oberirdisch führen. Dafür gibt es 2025er entsprechende Normierung und Standardisierung. Ja gut, dann vergrabt er die Glasfaser halt nicht so tief im Boden, dann holen die halt irgendwelche Marder oder Hunde oder wer auch immer, wer gräbt noch Löcher? Hunde, Grabenlöcher? Füchse?
Also das macht ja durchaus Sinn. Ne?
Hasen,
also
Hasen!
Das finde ich ja völlig in Ordnung. Ja, es gibt also durchaus Situationen, da ist eine oberirdische Verlegung vollkommen okay. Wenn du jetzt da irgendwo im Wald, da hast du da so eine einzelne Hütte stehen, da liegt sowieso schon das Stromkabel oben auf dem Mast, warum nicht einfach Glasfaser noch dazu teuen und dann passt das schon. Und wenn jetzt das derzeit durch irgendeine behördliche Regelung einfach untersagt ist, weil es muss irgendwie 5 Meter unter der Erde schmoren, so, dann ist das natürlich Unsinn. Und dieses muss nicht ganz so tief vergraben werden, ist auch sinnvoll. Weil es denn eben dieses Slicing ermöglicht, also diese Frästechniken, das zum Beispiel so am Bordsteinrand oder sowas.
Microtrenching heißt.
Microtrenching, okay, schönes Wort, genau.
Das Gigabit-Grundbuch wird volle Transparenz schaffen. Wie schnell ist das Internet und wo muss ausgebaut werden? Gigabit-Grundbuch.
Kann ich gar nicht beantworten. Das Internet ist überall nicht schnell genug und es muss überall ausgebaut werden. Also mir fehlt da der große Wurf. Ja, weil wir eigentlich immer noch mit demselben Modell voranschreiten. So, ne? Aber dass der Staat einfach mal sicherstellen muss, dass das überall Glasfaser liegt und dass die dann entsprechend allen vermietet werden kann, dass jeder das sozusagen vom Staat mieten kann, das ist halt nach wie vor gar keine zentrale Idee.
Also ich bin gerade, es gehört ja zu den Gepflogenheiten von Logbuch Netzpolitik, dass ich nie sage, wo ich gerade bin,
ja,
auch wenn ich gerade nicht in Berlin bin. Ne? Aber ich war
irgendwann
in einem anderen Land und in diesem Land,
in einem unbekannten Land.
In einem unbekannten Land.
Nein, gar nicht allzu langer Zeit.
vor gar nicht allzu langer Zeit mit einer Biene bewohnt, dieses Land. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine SIM-Karte. Und gesagt, ja, eine SIM-Karte. Da habe ich gesagt, und zwar hätte ich gerne eine ohne Volumenbeschränkung. Dann haben die gesagt, wir haben nur SIM-Karten ohne Volumenbeschränkung. Ich habe gesagt, okay, dann nehme ich so eine, ne? SIM-Karte bekommen. Und dann stand da, Moment, was stand da drauf? 1000M. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn hier? Wofür steht denn 1000M? Und dann haben die gesagt, 1000 Megabit. Und dann habe ich gesagt, wie? Ich dachte, die hätte keine Volumenbeschränkung. Und dann hat er gesagt, nee, hat die auch nicht, das ist die Geschwindigkeit. Ja, und guckte mich so an, so ob ich doof bin oder so. 5G-SIM, ja, ist eine 5G. Und wer wissen möchte, wie das Land heißt, in diesem Land heißt 5G Wieseke. So, dann haben wir, das ist doch mal ein schönes Rätsel. So, dann haben wir, was haben wir noch? Was kriegen wir noch? Also Internet kriegen wir. Die Mobilfunkförderung wird dafür sorgen, dass Funklöcher verschwinden. Im Jahr 2026 werden wir überall im Land ohne Unterbrechung telefonieren können und Daten austauschen können. Und 2030 werden wir den neuesten Mobilfunkstandard überall haben, wo wir leben, arbeiten oder unterwegs sind. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, bis dahin gibt es schon wieder einen neuen.
Mhm. Wir quälen uns, Linus. Ich glaube, wir müssen da mal eine Sondersendung zu machen.
Wir machen da mal eine Sondersendung zu. Mich erinnert es ein bisschen wie die Cybersicherheitsstrategie. Weißt du? Die haben wir ja auch vor ein, zwei Sendungen besprochen. Und da steht auch drin, das wird alles sicher. Achso, übrigens, hier, da müssen wir noch kurz machen. Das ist nämlich super. Hier gab es auch, also das ist ja was mich immer interessiert. Cybersicherheit, ja? So. Weißt du, was passieren wird bis 2025? Bis 2025 soll in Deutschland die Cybersicherheit der aktuellen Bedrohungslage angemessen sein.
Also 3 Jahre ihrer Zeit hinterher.
Bin ich arbeitslos. Ja, also genau, stimmt, der aktuellen, ja, genau. Nee, in 3 Jahren werden wir der aktuellen Bedrohungslage angemessen sein. Nicht, ich denke eher die, ja. Ja, genau. Ja, doch, so muss man das lesen. Du hast recht. Mit Preview soll Bedrohung aus dem digitalen Raum frühzeitig erkannt werden. Ja, aber okay, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du eine Strategie, man kann eine Strategie entwickeln und das ist gut, und dann hat man eine Strategie. Und anhand dieser Strategie muss man ja dann auch eine Taktik irgendwie finden. Und diese Taktik, wenn deine Strategie vollständig losgelöst ist von der Realität, dann landest du halt irgendwann bei Helmut Schmidt, der dir empfiehlt, mit deinen Visionen zum Arzt zu gehen. Und irgendwie frage ich mich, also vielleicht ist ja auch all das möglich. Man muss ja nicht weit fliegen oder gucken, um zu sehen, wo Dinge möglich sind. Aber ich, so ganz ohne, weißt du, wenn da immer nur Strategie und Papier, ich meine, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass so ein paar Mitarbeiterinnen im Ministerium eine ganze Menge Papier produzieren, wo eine ganze Menge Gigabit möglich werden. Ne? Aber hoffen wir, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine andere Bundesregierung, hoffen wir, dass die das vielleicht klüger hingeht und sich überlegt hat, dass sie Versprechungen machen, die sie halten können.
Also, wie gesagt, weck mich, wenn sich was tut, aber ich habe aufgegeben, daran zu glauben, dass wir das noch gedreht bekommen. Also, ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden hier in, weiß nicht, wie lange machen wir diesen Podcast noch?
2025.
2025.
Dann ist das alles gelöst.
Ja, genau. Ne? Machen wir uns mal einen Eintrag hier. Was haben wir heute? 31. August 25. Dann mache ich mir da jetzt mal gleich einen Eintrag rein. Und dann gucken wir mal, ob sich irgendwas getan hat. 31. August. Ist ein Sonntag. Hast du da Zeit?
Da bin ich im Internet, da habe ich sicheres Internet.
Meinst du? Ich mache mir jetzt hier einen Eintrag rein. Hat sich an der Internetsituation in Deutschland was geändert? Fragezeichen. Gucken wir mal. Mein Tipp ist nö. Also nichts Substanzielles. Wir werden nach wie vor auf dem letzten Platz im Glasfaserausbau sein. Wir werden nach wie vor darüber streiten, wie man denn irgendwie Digitalisierung und Bildung zusammenbringen kann. Wir werden weiterhin eine Bildungsmisere haben, was Ausbildung von IT-Leuten betrifft. Derzeit gehen die Zahlen zurück, ja, an den Universitäten, weil das einfach so unattraktiv ist. Und ich weiß nicht genau, wodurch sich das ändern soll, außer dadurch, dass einfach nochmal eine ganze Generation ausstirbt. Und ich hoffe, ich gehöre da noch nicht dazu. Ich wollte das schon noch mitkriegen, wenn es soweit ist.
So, wir gucken, was wir bis 2025 kriegen, wenn wir uns jetzt nicht hier hinsetzen, ist Chatkontrolle, ne? Immerhin. Das ist auch Cyber.
Meinst du?
Und modern. Ja. Maßnahmen, also die FDP. FDP ist ja, muss man ja sagen, immerhin hat sie ihren liberalen Freiheitsgedanken des Marktes so weit ausgelebt, dass sie den auch den Menschen teilweise zugesteht. Insofern die liberalen Prinzipien der alten, noch von uns auch hochgelobten FDP unter Sabine Leuthäuser, Schnarrenberger und Gerd Baum, kann natürlich gedacht werden, wenn sich die FDP sehr stark gegen die Chatkontrolle ausspricht. Und zwar hat die FDP mehrere rote Linien, spezifisch das BMJ, also das Bundesministerium der Justiz und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr haben jetzt rote Linien definiert, um überhaupt dem Kommissionsentwurf zur Chatkontrolle zustimmen zu können. Sie sagen, es muss klare Vorgaben für den Verlass von Aufdeckungsanordnungen geben, also mit hinreichender Eingrenzung des erheblichen Risikos. Und klingt jetzt kompliziert, aber dass du überhaupt quasi unter die Chatkontrolle fällst, dafür muss es eine klare Eingrenzung geben, was denn das erhebliche Risiko ist und Vorgaben für die Entscheidung, die da getroffen werden soll. Also weniger Willkür bei der Entscheidung, wer jetzt unter Chatkontrolle fällt. Es darf keine Regeln geben, die zu einer Chatkontrolle führen. Also insbesondere E-Mail-Dienste, Messenger und so weiter. Und da sagen sie insbesondere, weil im Koalitionsvertrag steht ja, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab. Dann sagen sie, persönliche Speicher, die nicht geteilt werden, zum Beispiel Cloud-Speicher, die als Backup der eigenen Fotos auf dem Handy dienen, dürfen von den Regelungen zur Aufdeckungsanordnung ausdrücklich nicht erfasst werden. Streichung auf unbekanntes Material und Grooming, mit anderen Worten kein Scannen von Texten, keine KI, die neues Material erkennen soll. Expliziter Ausschluss des Einsatzes von Client-Side-Scanning und Aufhebung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dann Audiokommunikation darf es auszuschließen. Den Anbietern muss es möglich sein, die Pflichten, also Risikobewertung, Risikominderung, Löschung, Sperrung zu erfüllen, ohne die in Artikel 10 Absatz 1 beschriebenen Aufdeckungstechnologien. Und das ist im Text auch so festzulegen. Also du musst im Prinzip Risikobewertung, Risikominderung und so weiter irgendwie schon erfüllen können, ohne überhaupt Aufdeckungstechnologien zum Einsatz zu bringen. Die Altersverifizierung nur, wenn es mit anonymer und pseudonymer Nutzung in Übereinklang zu bringen ist. Und keine Einbeziehung von Inhalten oder Verhaltensweisen, die nach nationalem Recht nicht strafbar sind. Ich denke, das ist hier meine, also so vor allem
Ansage.
Das ist eine Ansage. Und da müssen wir auch mal ganz klar sagen, dass das ist wirklich das, was man sich von einer FDP an dieser Stelle erhoffen muss. Ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was ich mir von den Grünen an dieser Stelle erhofft hätte. Nur im Gegensatz zur FDP sind die natürlich gerade mit den tatsächlichen Problemen des Landes beschäftigt und insofern den akuten Problemen. So, okay. FDP fährt, muss ja eher an Porsche Sachen schicken. Nein, genug FDP-Scherze. Also hier denke ich, eine sehr ordentliche Positionierung vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und vom Bundesministerium der Justiz. Und kann man nur hoffen, dass das jetzt einen ordentlichen Druck auf Nancy Faeser auch ausübt, jetzt endlich ihren Laden da mal in den Griff zu
bekommen. Ja, und letzten Endes Druck auf die Kommission vor allem aus.
Ja. Ja, natürlich. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe ja schon jetzt immer nur die Ministerien genannt. Der Bundesminister für Digitales und Verkehr ist Volker Wissing. Und BMJ ist der deutsch-chinesische Rechtsstaatdialog. Nein, das Bundes... Oh. Ach so, nee, das ist der Titel der Seite. Ich dachte, das wäre der erste.
Bundesministerium für Justiz.
Genau, und das ist der Minister natürlich, Dr. Marco Buschmann. So, und da können wir sagen, Wissing und Buschmann haben gute Leute, die hier sehr klar auch in der juristischen Sprache klar rote Linien aufzeigen und die auch so benennen und das auch der Innenministerin so mitgeteilt haben. Ja, das ist schon ordentlich.
Ja, das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da nicht so ein Kompromiss kommt, der die Pläne, so wie sich die EU das vorgestellt hat, verhindert oder zumindest stark einschränkt. Also ich sehe jetzt nicht, wie die jetzt sozusagen auf EU-Ebene vollständig zustimmen kann, wenn die Gemengelage in der Koalition so ist. Ich meine, das werden die ja sicherlich bei ihrer Klausur idealerweise auch besprochen haben. Gucken, was da rauskommt.
Also ich hoffe, dass Nancy Faeser sich dann noch von anderen Leuten beraten lässt, als die, die da bei ihr im Haus sitzen. Mehr sage ich da nicht zu. Österreich hat schon seit vielen Jahren Netzsperren.
Ein pfiffiges Land.
Aber, aber die waren immer domainbezogen, also DNS-Sperren, ne? Und jetzt hat sich aus irgendwelchen Gründen die Verwertungsgesellschaft LSG, das ist also die LSG zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH, sehr schöne Webseite, wirklich irre Webseite, könnte man mal sperren.
Also,
ey.
Das ist um das mal kurz
keine Webseite.
Um das mal kurz nee, das zu visualisieren, was du da meinst. Das ist die wörtwörtliche Visitenkarte im Netz.
Informationen, Veröffentlichung, Interpret, Label und Musikvideo haben die.
Ja, aber es sieht aus wie so
und
eine Visitenkarte. So,
Alter, ne? Wie geil ist diese Webseite? Das ist, die könnte ja fast von mir sein.
Wieso?
So
von dem Minimalismus her.
Ich stehe ja auf sowas.
Ja. Deine Visitenkarte im Netz.
Area. Geil. Guck mal, das geht noch in aktuellem HTML. So eine. Die haben halt ein Bild, ja. Einstieg unterstrich neu JPG. Gucken wir mal, wie die Einstieg JPG aussieht. Einstieg JPG, die liegt doch bestimmt auch noch auf dem Server. Ne, 404. Dachte,
das Beste also hast du noch nicht gar nicht erwähnt an dieser Webseite.
Kein Cookie-Banner.
Nee. Noch besser. Noch nicht aufgefallen?
Die hat irgendwie, die ist pixelig.
Nee, ist noch besser.
Also die ist pixelig, aber es ist ein Font, den man...
Nee, falsche Richtung. Denk mal mehr in dein Spezialgebiet rein.
Ja, oben das HTTP nur, ne?
Mhm. Keine HTTP ist... Das ist schon geil. Oh. Das fällt einem mittlerweile
Metaname.
Auf im Jahr 2022.
Oha. Guck mal, und die hat eine sehr schöne. Was ist das denn für eine Seite, ey? Also, okay, die hat irgendwie vorne.
Also.
Warte mal erstmal.
Tolle LSG, die Verwertungsgesellschaft LSG. Ja, die wollte dann auch mal was sperren. Böse genau. Sachen im Internet. Böse Sachen müssen gesperrt werden. Und manchmal reichen einfach Domainnamen nicht. Insbesondere bei so einem Unternehmen, wo man sich mit Domainnamen nicht so gut auskennt und wie man Webseiten anlegt, die auch dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen.
Ich habe gerade den Webdesigner auf LinkedIn gefunden.
Was machst du da? Komm, lass uns hier sehen.
Der hat seinen Namen als, aber der ist seit 1999 im Business. Das sieht man der Webseite auch an.
Ja.
Also die hat auf jeden Fall eine gewisse Seniorität, strahlt die auf jeden Fall aus.
Der befindet so. Sich auch noch im Jahr 1999. Er kommuniziert mit dem Unternehmen über einen Zeittunnel. Nach den neuesten Standards von 1999 erstellt und abgesichert. Ist alles drin. Klickbare Bilder alles. Und richtiges HTTP.
Klick. Bild sogar. Okay, die haben gesagt, wir müssen Seiten löschen und das mit diesen dummen, wenn man DNS-Sperren macht, ist ja Quatsch, weil dann können die Leute ja einfach andere DNS-Server nutzen. Ja, das ist ja diese gesamte Diskussion mit Quad9 und so weiter, wo die GFF sich mit auseinandersetzt. Also haben die gesagt, hier, jetzt löschen wir einfach jetzt sperren wir die IP-Adresse. Und dann haben sie das geschafft, nicht eine Domain, sondern eben die IP-Adresse. So. Und da waren halt IP-Adressen von Cloudflare bei. Und Cloudflare ist halt ein Content Delivery Network, die bei ungefähr 19% der 10 Millionen am meisten besuchten Webseiten davor geschaltet sind. Darunter Wikipedia, Fitbit, OkCupid, Behörden, Ärzte, NGOs und andere Unternehmen, laut Epicenter.works. All diese komplett legalen Angebote, die teilweise essentielle Dienstleistungen da bieten, wurden für mehrere Stunden gesperrt. Weil die vor Gericht die Sperrung von IP-Adressen der Firma Cloudflare durchgesetzt hatten. Und Provider wie Magenta und Lee West haben die umgesetzt.
Das ist auch geil.
Das ist tatsächlich schon seit längerem eine Form der, der Zensurumgehung, sich halt auf diese Plattform oder auf diese CDNs gezielt zu gehen, damit du, damit es einfach einen großen Kollateralschaden gibt. Ne? Insofern, man macht das eigentlich, weil man davon ausgeht, dass es nicht so Idioten gibt, die dann eine solche Sperrung tatsächlich auf IP-Ebene machen. Aber gibt es. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt übrigens, das ist aber schön, muss man auch sagen, zum Beispiel der Provider LeeWest, die haben ihre aktuelle Sperrliste auch online. Da sind auch ein paar Seiten bei, die kannte ich noch gar nicht. die haben eine vollständige Liste ihrer gesperrten Webseiten. Und das Gute ist, die sind auch direkt als Link klickbar, damit, ui, hier, guck mal, das neue Album von Nicki Minaj.
Pirate Bay, Movie 4K, Metallica sowas einfach. Filme.
Metallica.
Das ist übrigens auch nur HTTP, die Webseite, ne?
Ja, die ist auch nur HTTP. Die würde ich aber ehrlich gesagt auch direkt mal sperren lassen, weil das scheint mir bisher so das Beste.
Sperren Sie doch mal Ihre Netzsperrenseite. Sehr schön.
Also, was haben wir hier? Kanna. Oh! Ach, herrje. Jetzt bin ich auf die deutsche Sperrseite gekommen, von der KUI. Weil ich hier
irgendwo drauf deutsches Internet. Ja, gibt's auch.
Freibeuter Filme GmbH. Cine.to kann ich nicht. Da funktioniert das HTTPS nicht. Also, gute Liste. Haben wir mal verlinkt. Und ja, also die haben das natürlich sehr schnell rückgängig gemacht und Ja, Cloudflare ist ja aufgrund seiner, also aufgrund seiner primär DDoS-Protection wird es genutzt, ist aber aufgrund dieser DDoS-Protection bei Tor-Usern nicht besonders beliebt. Oder auch bei VPN-Usern hast du dann andauernd diese Captures davor, bevor du die Seite sehen kannst. Aber in diesem Fall helfen sie, denke ich mal, der Zensur entgegenzutreten.
Ja, schön. Also jetzt habe ich auch noch mal ein paar neue Domains für Sci-Hub rausgefunden, die ich noch nicht kannte.
Genau, ne? Gibt noch ein paar schöne Sci-Hub, ein paar Library Genesis. Das ist wirklich, also dafür hat es sich schon gelohnt.
Vor allem steht auch daneben, wer es eingeklagt hat, ne?
Ja.
Sci-Hub, nur ja. Elsevier und so.
Elsevier, da weißt du direkt, was es da gibt. Musst du gar nicht erst draufklicken. Also Filme, Film GmbH, Film Produktionsgesellschaft. Ja, das ist super. Also das ist eine Spitzen, das ist ein Link-Tipp. Link-Tipps, das gab es doch früher auch, ne? Da hast du ein Magazin gekauft am Bahnhof und da gab es Link-Tipps, wo man hinsurfen kann. Haben wir hier mal einen gemacht jetzt. So, dann haben wir außerdem das Internet Archive, wird auch von den Urheberrechtsleuten verklagt. Und zwar gehen die Verlage davon aus, dass es dort 127 mutmaßliche Urheberrechtsverletzungen gab beim Archive, beim Internet Archive. Und dafür möchten sie gerne 19 Millionen US-Dollar haben.
127. Na, oh Gott. Ja.
Und zwar hat das Internet Archive so eine, die haben quasi eine Controlled Digital Lending. Das wird, du musst also ein, also das Internet Archive hat irgendwie Scans und wenn du die jetzt sehen möchtest, dann musst du dich quasi anmelden und durch die Anmeldung gucken sie halt, dass immer nur einer drauf zugreifen kann. Also du leihst dir das Dokument, aber es kann jeweils nur einer sehen. Und dadurch sagt das Archive eben, man leistet eben kurz aus. Und für den Zeitpunkt, wo du das von uns geliehen hast, kann es eben niemand anderes sich auch noch anschauen. Und dann argumentieren die eben, ja, aber die können das ja trotzdem speichern und so weiter und so fort. Und das Internet Archive hat das ausgeschaltet zu Beginn der Pandemie, weil da sehr viele Bibliotheken geschlossen haben. Und dann hat das Internet Archive gesagt, wenn die Bibliotheken jetzt zu haben, machen wir eine nationale Notfallbibliothek und sagen, ihr könnt jetzt, ne, wir verleihen es mehrfach.
Also ausgeschaltet haben sie diese Funktion, dass es nur einer gleichzeitig ausleihen kann.
Genau.
Was meinst du?
Und das dafür wollen die jetzt 119 Millionen US-Dollar haben.
19.
Das für 19 Millionen, ja.
Für 127 Bücher.
Die im Rahmen der Corona-Nothilfe, als die Bibliotheken zu waren, den Menschen zugänglich gemacht wurden.
Ja, heute ist ja letzter August.
Ja.
Wo fährst du denn heute noch hin?
Ich fahre dir wohl mal hin.
Mit deinem 9-Euro-Ticket?
Ich hab tatsächlich für August kein 9-Euro-Ticket.
Ach. Warum?
Aber weißt du, was die, weißt du, ich glaube,
das nehmen sie nicht im Flugzeug, ne?
Aber ich sag dir eins, das 9-Euro-Ticket kommt zurück, Tim. Weißt du auch wieso?
Na.
Sonst wird Syltipunks nie los.
Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich die gesehen habe?
Die Syltipunks? Ja, sicher.
Ja, ich war ja auf Sylt. Ich habe ja letztes Mal noch erzählt, ich war ja noch nie auf Sylt und ich war ja zwischenzeitlich tatsächlich aus Sylt. Das hat sich zufällig ergeben, weil jemand dort ein Zimmer gebucht hat und das dann aber nicht wahrnehmen konnte. Und da dachte ich mir so, fährst du einfach mal auf Sylt. Weiß der Geier. Und das war wirklich eine interessante Zeitreise,
ja,
nach Sylt zu fahren, weil du kommst dann da irgendwie in diesem Westerland an und irgendwie hast du das Gefühl, das ist so ein fleischgewordener Reisetraum der 70er. So. Also als da noch so eine ganz merkwürdige Aufbruchstimmung war in diesem Land und weil das so 70er Jahre Betonklötzchenhäuser so als Reisedomizile. Mhm. Ja, das sieht alles so ein bisschen aus wie so ein liebloses Altersheim wie das andere nebeneinander. Und das Ganze wird so dominiert von so einer Einkaufsstraße. Dann gibt es noch ein ganz putziges Rathaus, das sieht in der Tat wirklich schick aus. Und der Rest von Sylt hat auch nette Anwesen, allerdings nicht ganz so discountmäßig ausgerichtet. Und dann lief ich irgendwie so an diesem Rathaus vorbei und gegenüber dieses Rathauses ist so eine Wiese. Und diese ganze Wiese war voll gezeltet mit so Punks.
Ja.
Die da so demonstriert haben für bezahlbaren Wohnraum. Ja,
gut.
Das war sozusagen ihre Dauerdemo. So den Eindruck habe ich gewonnen. Mhm. Und interessanterweise waren das aber alles auch sehr junge Punks. Also es war wirklich mehr so eine Teenager-Veranstaltung und es war ganz putzig zu sehen, wie die sich dann so mit den sonstigen Sylt-Reisenden da so vermischt haben. Ja, ich war da nur ein paar Tage, hab mal einmal so Sylt abgehakt, so als kostenlosen Urlaub für mich und hab dann auch beschlossen, dass da jetzt nicht nochmal hinfahren muss, weil das fand ich jetzt toll.
Ja, aber die sind da jetzt dauerhaft gestrandet.
Meinst du?
Ja, sicher. Wie sollen die nach Hause kommen ohne 9-Euro-Ticket?
Na, heute.
Meinst du, die...
Ja, wird der jetzt kalt?
Ich hoffe, dass die jetzt richtig aufdrehen und da immer mehr vollpinkeln und bis dann Sylt höchstpersönlich sagt, wir zahlen euch die 9-Euro-Tickets. Aber weißt du, wir können jetzt schon Leuten die 9-Euro-Tickets zahlen, ne?
Ja.
Denn zum Ende des 9-Euro-Tickets auch wieder eine sehr schöne Idee oder sehr schön umgesetzt, gibt es den 9-Euro-Fonds.
Mhm.
Das ein Ticket für alle. Und zwar ist es eigentlich eine Spendenaktion des Freiheitsfonds. Und da kannst du also sagen, du spendest jetzt einfach regelmäßig 9 Euro und damit, also kannst ab September kann jeder 9 Euro für 9 Euro pro Monat Mitglied werden. Wirst du bei einer Kontrolle ohne gültigen Fahrschein getroffen, bezahlt dir der Fonds das erhöhte Beförderungsentgelt. Du musst uns nur die Zahlungsaufforderung des jeweiligen Verkehrsunternehmens zusenden und wir überweisen das Entgelt für dich. Achtung! Das Fahren ohne gültiges Ticket ist immer eine Straftat, auch wenn das erhöhte Beförderungsentgelt im Anschluss bezahlt wird. Verkehrsbetriebe bringen die Straftat nach Zahlung bislang häufig nicht zur Anzeige. Darauf solltest du dich aber nie verlassen. Ein Sticker für alle, gibt's einen Sticker. Kannst du aktiv werden, ja, also da gibt's das 9-Euro-Ticket, ganz einfach. Wie oft darf ich ohne gültigen Fahrschein kontrolliert werden? Wir rufen nicht dazu auf, ohne gültigen Fahrschein zu fahren, aber wenn du in dem Monat, in dem du deine 9 Euro an den Fonds gezahlt hast, mit dem Bus, der U-Bahn oder der Tram gefahren bist, übernehmen wir dein erhöhtes Beförderungsentgelt auch mehrfach. Das ist...
Das ist
du kannst auch noch ein Soli-Ticket kaufen. Kannst auch mit Anspruch und ohne Anspruch auf Leistung 9-Euro-Fonds. Warum nicht einfach mal die Sachen selber machen, weißt du?
Mal gucken, ob das so gut läuft wie sein Befreiungsprojekt. Was ist aus dem eigentlich geworden?
Ich glaube, das läuft weiterhin, ne? Der Freiheitsfonds. Also das ist ein gemeinsames Projekt von Freiheitsfonds, Wer hat, der gibt und sanktionsfrei. Ja, ich glaube, jetzt mitmachen und weiterfahren. 9-Euro-Ticket. Ja, gar kein Problem.
So, dann kommen wir zum Ende der Sendung.
Ja.
Also wir sind schon da.
Ich finde das ja wirklich schade mit dem Hans-Christian Ströbel, ne?
Schön, dass du das jetzt die gute
nochmal
Stimmung
zum
am
Ende
Schluss nochmal so ein bisschen wumm. Naja. Wir können uns jetzt nur verabschieden, Ninus.
Ja.
Und wir hoffen, wir machen es noch bis zur nächsten Woche. Dann gibt es auch wieder eine neue Ausgabe Logbuch Netzpolitik.
So wird es sein. Vielen Dank, Tim.
Ne? Bis dann, Leute. Tschüss.
Ciao, ciao.
lauert in der Badeanstalt. Computer, start.